Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Adventskalender-Podcast. Und was heißt klein? Leute, ich habe festgestellt, und ihr habt mir das auch geschrieben, was ist eigentlich aus den guten 10 Minuten geworden? Ihr seid ja nicht böse drum, aber meistens gingen die ganzen Dinger jetzt schon fast 15 Minuten, ich weiß. Aber mit meinem heutigen Gast, wie gestern, konnte ich mich einfach nicht kurz fassen. Heute ist mein Gast natürlich wieder der Martin. Hallo Martin, grüß dich.
Hallo.
Martin, für die Leute, die dich vielleicht gar nicht wirklich irgendwie kennen oder so, vielleicht hier im Adventskalender eingestiegen sind, welche Folgen haben wir denn alle schon zusammen gemacht? Wir haben eine Projects-Folge über deinen E28 gemacht, ne?
Mhm.
Und du warst, glaube ich, mit dabei, du hast schwer abgeledert beim 3-Liter CSL-Hommage-Podcast, glaube ich. Warst du auch mit dabei?
Kann das sein? Da sollten wir dir Sprachnachrichten.
Genau. Du, der Max.
Das war ja nicht so richtig Podcast.
Ja, ich habe darauf reacted, stimmt. Und in Instagram finden dich die Leute unter Kidney-Rider, ne?
Genau.
Ja, also ich wollte gerade sagen, auf dem Unterholz bist du auch schon, wie oft warst du jetzt schon da? 2-mal, ne?
Genau.
Ja, also manche werden dich vielleicht kennen und vielleicht auch in der Stimme noch erkannt haben. Du bist ja mit dem Handy online, deswegen Leute, ich habe das Beste rausgeholt, was geht aus deiner Stimme. Ich hoffe.
Es wurde beim letzten Mal schon viel gemeckert. Ich hoffe, dass diesmal mit den Kopfhörern jetzt ein bisschen besser ist.
Ja, ich versuche.
Ich muss ich mal so ein, wie nennt sich das? So ein Spendenpool aufmachen.
Was du kaufen musst, das nennt sich Mikrofon. Das brauchst du. So.
Ich habe ja tatsächlich eins.
Echt jetzt? Ja, warum machen wir
das? Ja, aber das Problem ist, dann müsste ich, an meinem Rechner habe ich keinen Anschluss für Mikro und Kopfhörer. Und du meintest, wenn ich nur das Mikro dran habe und dich quasi über Lautsprecher höre vom Laptop,
ja, dann haben wir das auch. Nicht. Ja, das geht nicht, genau. Nee. Naja, egal. Wir versuchen mal das Beste rauszuholen. Es geht ja um den Inhalt, ne? Martin, genau. Was haben wir heute gesagt? Wir haben gestern so gesehen Tipps gemacht über wie man oder was man bei einem Gebrauchtwagenkauf beachten sollte und was vielleicht auch völlig unnötig ist. Also wenn ihr die gestrige Folge noch nicht gehört habt, erst das gönnen, denn heute ist es tatsächlich direkt eine Anschlussepisode. Heute reden wir darüber, ich habe einen Gebrauchten gekauft und wir reden hier primär über Old Youngtimer jetzt mal einfach, weil auch bei den neuen Autos, naja, wenn ihr ein neues Auto kauft, und ihr seid autobegeistert, was macht man dann? Klar, man kauft ein bisschen Zubehör, vielleicht ein gutes Fahrwerk, ein paar gute Felgen. Heutzutage wird es da ja schon fast eng, kann ich sagen, bei neuen Herstellern. Außer man greift jetzt auf BMW Performance Palette oder Maxen-Teile zurück oder so. Da gibt es ja schon gar nicht mehr so viel zu tunen bei ganz modernen Autos. Oder wie siehst du das, Martin? Ist so, ne?
Ja, ich würde dir recht geben. Ich würde auch sagen, dass selbst das, was wir jetzt besprechen, schon wenigstens auch für ein E90 genauso gültig ist wie für ein E36.
Ja, definitiv.
Und das sind ja auch, also Autos ab 10 Jahre.
Ja.
Die Tipps, die wir jetzt geben, es macht, also wenn ihr einen Golf 7 holt, der wirklich noch nicht alt ist oder sowas, kauft euch einfach ein Fahrwerk, baut es ein. Das ist, glaube ich, jetzt nicht interessant, was man vorher mit dem Auto macht. Weil, also es wäre komisch, wenn da schon richtig verschleißrelevante Sachen
an
so einem Auto sind.
Das stimmt. Ja, also, was ist das Erste, was man mit einem Old Youngtimer machen sollte? Wenn ihr mich fragt, das Erste, was man direkt einplanen sollte und bevor ihr das Auto großartig bewegt oder irgendwelche großen Sprünge macht oder im Hinterkopf schon Fahrwerkfelgen und irgendwelche Aerodynamikanbauten hat, ich habe es ja im Vorgang im Podcast schon gesagt, der klassische Class 2 Spoiler natürlich, der muss natürlich direkt da sein. Deswegen würde ich sagen, das Allerwichtigste sind erstmal Zündkerzen, Öl. Und ich tausche auch immer die komplette Kühlflüssigkeit aus. Finde ich persönlich wichtig, weil oft, das ist sowas, was so richtig vernachlässigt wird. Und ein Schritt weiter wäre sogar noch auch Bremsflüssigkeit einmal wechseln. Wie siehst du das, Martin?
Ja, ich würde als erstes auch, je nachdem, wie versiert ihr selber seid, das Auto zumindest mit einem Mechaniker einmal auf die Bühne nehmen und erstmal alles durchchecken, was überhaupt noch kaputt ist. Und dann, wie du schon sagtest, Service arbeiten. Also ich bin auch so ein kleiner Flüssigkeiten-Nazi, also ich tausche dann wirklich alles.
Ja.
Also es ist wirklich, also Getriebeöl, Differentialöl, Motoröl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit. Ganz wichtig, gerade hier an die BMW-Fahrer, das Öl vom Lenkgetriebe mit dem Behälter, weil der Behälter der Filter ist. Die kosten nur 20 Euro. Mhm. Das ist super easy zu machen. Spült das ruhig einmal durch. Aber Lenkgetriebe wird es euch danken.
Ich finde halt genau das ist oft der riesige Fehler, den Leute machen tatsächlich. Bei einem Oldtimer oder Youngtimer, da ist es so ein bisschen Mode geworden. Sofort muss das Ding auf der Fresse liegen. Sofort muss so, egal ob es jetzt ein Golf ist oder ich kenne mich halt mit den anderen Old Youngtimern nicht ganz so aus. Aber meistens ist es ja, das Ding muss erstmal ein Fahrwerk kriegen und erstmal Felgen kriegen. Das ist ja das Allerwichtigste direkt. Ich finde halt, und natürlich Sticker, ist auch wichtig. Und der Punkt ist natürlich, So ein Auto ist in meinen Augen, erstmal musst du damit klarkommen, dass das ein Haltungsobjekt ist. Das ist jetzt nicht einfach wie ein, weiß ich nicht, wir reden hier nicht von einem neuen M2 oder sowas, ne, wo du einsteigen und du machst die Flüssigkeiten und du musst die Karosserie und die Wartungsteile erstmal gar nicht erhalten, weil das überhaupt keine Rolle spielt bei so einem neuen Auto, sondern bei so einem alten Fahrzeug, da musst du erstmal auch, ich finde auch, klar, wenn du was gekauft hast, in der Folge vorher haben wir schon gesagt, und hast ein paar Sachen in Kauf genommen, wie Karosserie-Dinge oder so, das muss als erstes passieren, bevor irgendwas passiert, damit du erstmal, wenn du eine nicht so gute Basis gekauft hast, dir eine gute Basis daraus schaffst. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, oder?
Also ich würde dir recht geben, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man nur Lust hat zu tunen, kauft euch kein altes Auto. Ich kann verstehen, dass euch die gewissermaßen besser gefallen, aber ein altes Auto, selbst, nee, 90 schon oder sowas in der Richtung, auch gerade 5er Golf, man kauft ja fast eher erstmal die Reparatur und Restauration, bevor es mit dem Tuning losgeht.
Ja, ja.
Und mein Tipp wäre auf jeden Fall auch, wie du sagtest, Service komplett unabhängig von dem, was noch mit dem Auto passiert, machen.
Mhm.
Dann das Auto generell checken, was zu machen ist.
Mhm.
Und dann auch erstmal ein bisschen fahren. Gerade ganz alte Autos, also wenn ihr die erstmal ein Vierteljahr fahrt oder wenigstens ein paar Wochen, damit auch regelmäßig an die Arbeit, merkt ihr erstmal, was noch für Mängel auftreten. Und das kommt. Echt? Also ich mache das, ich kaufe alle halbe Jahre einen neuen Older oder Youngtimer. Gell? Und ich kann euch versprechen, ich habe noch kein Auto gehabt, was ich gekauft habe, was nicht noch Fehler in den ersten paar Wochen gebildet hat,
ja,
dadurch, dass es dann erstmal gefahren wurde. Und das würde ich jedem an die Hand geben, macht das erstmal, macht die Service-Sachen und dann macht euch einen Plan im Kopf, was mit dem Auto passieren soll, weil dann könnte man natürlich gewisse Reparaturen mit Tuning verbinden. Das wäre natürlich auch dem, ich glaube, da stimmst du mir zu, sich einen neuen Stoßdämpfer zu kaufen, weil man weiß, es kommt ein Sportfahrwerk rein und da kaufe ich mir nicht für hinten zwei normale Stoßdämpfer immer, wenn die ölen.
Ja.
Dann würde ich schon sagen, das macht man dann in einem Atemzug.
Absolut, klar.
Aber, aber prinzipiell musst du erstmal mit Reparaturen rechnen und Servicekosten.
Ja.
Und da würde ich jedem sagen, Servicekosten, wenn ihr das selber macht und kauft das ganze Material, irgendwas im Bereich von 250 bis 500 Euro.
Ey, hätte ich auch genau so gesagt, ja.
Ich habe es ja hier stehen. Ich habe ja jetzt gerade mal die Zahlen vom Jaguar und ich habe alle Autos bei mir detailliert stehen, was
okay,
die gekostet haben. Deshalb habe ich es mal überschlagen, weil es vielleicht doch für jemanden, der das nicht so oft macht, mal interessant ist.
Ja.
Ich würde sagen, so 250 bis 500 Euro Servicekosten, je nachdem, wie special euer Auto ist.
Mhm.
Und dann würde ich mindestens mit 1000 Euro Reparaturkosten rechnen, die noch auf euch zukommen, weil das geht ganz schnell.
Ja.
Das sind mal ein paar Radlager, dann müssen die Bremsen gemacht werden, dann braucht ihr vielleicht noch neue Reifen und ein paar Kleinigkeiten. Und aber diese Kleinigkeiten, das sind dann ganz schnell mal 10, 20 Stück. Und wenn jede ein paar Euro kostet, das läppert sich ganz schnell.
Es sind so Kleinigkeiten wie ein spezifischer Formschlauch, den es, weißt du, der irgendwie im Kühlsystem irgendwie undicht geworden ist. Ich hatte es ja vor kurzem gehabt, dass die dieses T-Stück bei E36, was auch 6-Zylinder, 4-Zylinder haben das alle, das ist aus Kunststoff und da geht im Prinzip die Dichtung oder der Teil, der im Motorblock steckt und Dichtring besitzt, der reißt und dann wird das Ganze undicht und er verliert Kühlwasser und er sieht das gar nicht, weil das auf dem heißen Block direkt verdampft und so. Und das war auch ein Teil, was original oder beziehungsweise im Zubehör schwierig zu besorgen war, weil es einfach nicht so oft benutzt wurde und teilweise nur original vorhanden war. Und original, Martin, hat das Ding mal gerade direkt 96 Euro gekostet. Ich konnte es zum Glück im Zubehör finden, weil Kunststoffteile oder sowas, auch ganz wichtig als kleine Message für euch, es muss nicht alles original sein. Oft sind die Originalteile von BMW, Audi, VW, egal welchem Hersteller, sind dann sogar von den hier Febi Bildstein oder you name it. Ne? Es gibt ja viele Marken für Zubehör.
Also Lehmförder ist ja nun sehr bekannt dafür, dass sie für BMW alle Lenker und sowas machen.
Ja,
wenn man die dort kauft von Lehmförder, ist auch einfach das BMW-Logo weggefräst. Also
ja,
es kommt aus dem gleichen Werk.
Ja.
Also ihr müsst nicht immer das Teuerste kaufen.
Ja.
Was ich euch empfehlen würde, egal welches Auto man kauft, meistens gibt es irgendjemand, der sich speziell damit beschäftigt. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier ein junger Kerl, will mir jetzt einen E36 kaufen, wohne in der Nähe von Koblenz. Ich glaube nicht, dass es da das Problem ist, dich mal anzuschreiben.
Nee,
aber ihr müsst
natürlich
dann den Leuten auch ein bisschen fair gegenüber sein. Habt erstmal das Auto, dann sprecht mit den Leuten, geht denen nicht zu sehr auf den Sack. Und wenn ihr selber was macht, ein paar Tipps geben. Und da würde ich schon sagen, ich habe das noch bei keiner Marke erlebt. Ich habe ja jetzt schon echt viele jetzt durch die letzten Jahre, dass es nicht immer irgendwo nette Leute gibt, die euch helfen. Aber ja, ihr müsst freundlich sein, kompakt das zusammenfassen und schon gut beschreiben Probleme. Und dann kriegt ihr immer gute Tipps. Also
das stimmt, ja. Ich bin auch immer dafür offen, wenn ich Zeit habe und mir schickt jemand irgendwas oder sagt irgendein Problem oder sowas, dann. Neulich hat mich zum Beispiel einer gefragt, passt super zu dem Thema hier. Der hat mir gesagt, hier, er sucht zwei spezifische Teile für BMW. Er macht gerade eine Motorrevision, auch vom Vierzylinder. Und er suchte die Kettengleitschienen vorne im Kettenkasten. Und dann habe ich ihm auch ganz schnell sagen können, du, die habe ich selbst damals aus den USA noch bezogen. Die gibt's da in den USA, liegen die noch auf Lager, aber muss mal Österreich BMW gucken oder sowas. Aber in Deutschland sind die aktuell absolut halt nicht mehr lieferbar, schon seit 2 Jahren oder so, seitdem ich den Weißen habe. Und hat ihm auch geholfen, weil er hat mir dann genau die Teile beschrieben. Und der hat mich nämlich auch gefragt, so, was hat dich eigentlich die ganze Revision beim 318 ES Motor gekostet? Martin, schätz mal, also bis auf Lagerschalen, die waren wirklich noch tipptopp, also da war nichts mit gewesen. Deswegen habe ich die tatsächlich mir gespart. Was habe ich für die Motorrevision bezahlt beim 318 ES? Was schätzt du? Nur für Teile, wohlgemerkt.
Alles BMW Originalteile?
Teils, 50%. Dichtung und sowas musstest du teilweise BMW kaufen, original, weil Kettenkastendichtung und so.
Ich probiere es gerade ein bisschen mit meinem Motor gegenzurechnen, wo ich das gemacht habe. Ich habe ja die Lagerschalen auch nicht gemacht, weil die noch gut waren. Mhm.
Ganz grob.
Ja, da hast du komplett gemacht, ja, hast du gesagt. Ich weiß es nicht. Also ich denke, das ist eine große Spanne irgendwo zwischen 800 und 1,5.
Das ist ziemlich gut geschätzt. 1.380 Euro. Ich habe die Rechnung noch jetzt vor kurzem mir angeschaut, habe es dem Toni gezeigt, dem neuen Besitzer von mir ist. Da stand nämlich die Gesamtrechnung drauf, was ich alles an Teilen so zusammen hatte und habe das dann selber zusammenkalkuliert. 1.300 Euro nur Teile. Und das ist ja das, was viele auch so ein bisschen immer so leichtfertig sehen. Deswegen auch ein Tipp von mir oder so. Und wir haben das ja im vorangegangenen Podcast schon gesagt. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du ein Auto kaufst, wo du sagst, ja, der läuft nicht so gut, aber das kann man ganz einfach machen, hat der alte Besitzer gesagt von dem Auto. Aber ich habe schon mal Fahrwerk und Felgen gekauft und nachher hast du keine Kohle mehr, um überhaupt das Auto fahrtüchtig zu kriegen. Das ist, finde ich, so, das wäre so für mich persönlich der Super-GAU. Wenn ich halt schon mal Tuning gekauft habe, aber habe das Auto noch nicht mal fertig restauriert, ist jetzt falsch gesagt, aber fahrtüchtig. Der
Bumerang kommt ganz schnell zurück.
Ja, 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 ja. Und das habe ich ein-, zweimal schon erlebt in meinem Freundeskreis oder hier in der Autoszene. Da haben mir dann Leute auch gesagt, so, boah, scheiße, das ist so teuer. Ich glaube, ich muss dann die Karre doch verkaufen. Dazu ist es dann, jetzt weiß ich nicht, ob es dazu gekommen ist, aber das ist jetzt ein paar Jahre her schon. Ich müsste mal nachgucken, ob der das Auto noch hat. Aber das ist schon passiert tatsächlich, dass da Leute wirklich relativ blind in sowas reingegangen sind, haben gesagt, cool, der Besitzer hat gesagt, das ist eine ganz, manchmal ist es ja auch so, du kannst auch ein Auto kaufen, wo der Besitzer nicht weiß, was es für ein Problem ist. Du kennst das, es ist eine Kleinigkeit. Du kannst es einfach beschaffen und kannst dadurch natürlich einen günstigen Preis kriegen. Ne? Also auch so eine Geschichte.
Das gilt auf jeden Fall auch für die letzte Folge, das wollte ich noch dazu sagen. Ah, ja. Nicht alle Mängel, wie jetzt ein rostiger Schweller, das wissen manche Besitzer gar nicht. Wenn das unter irgendeinem Kunststoff ist, wirklich, die sind jahrelang gefahren und denken, sie haben gute Autos. Mhm. Solange du das Problem nicht siehst, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das manche bewusst machen oder kriegen wirklich mal in der Werkstatt gesagt, das ist nur eine Kleinigkeit und am Ende entpuppt sich das als große Reparatur. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jeder mit Vorsatz macht, aber ihr müsst damit rechnen.
Ja, auf jeden Fall. Also was können wir grundlegend sagen, Martin, als Tipp für, was man danach mit dem Auto machen sollte, wenn es, wie gesagt, ein Oldtimer oder...
Wir haben ja schon gesagt, also Service auf jeden Fall, ja, checken, Reparaturen und danach würde ich sagen, diese Sache mit Reparaturen kann dann mit dem nächsten Schritt mit dem Tuning verbunden werden oder mit den Änderungen, ja, die ihr noch vorhabt an dem Auto. Weil da, wie gesagt, da macht es dann einfach Sinn. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn die Reifen abgefahren sind. Ihr wisst, ihr wollt eher andere Räder fahren, ja, für die ollen Felgen, die da sind, noch irgendwie ein paar Reifen zu kaufen.
Ja, ja, es ist auch ein guter, also finde ich, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ihr zum Lackierer geht und möchtet, meinetwegen, Kofferraumklappe ist durchgefault und ihr sagt euch, Kofferraumklappe und Motorhaube muss ich eh noch lackieren, dann kauft euch wirklich dann gleichzeitig auch, wenn ihr noch andere Karosserieteile anbauen wollt, wie, keine Ahnung, M-Paket oder so, kauft das dazu, legt das dem Lackierer alles zusammen hin, das ist nämlich meistens günstiger, wenn ihr viermal zum Lackierer rennt, ja, und dem Einzelteil.
Ja, und viel einfacher. Du bist einmal in der Kabine, allein solche Sachen wie so eine Spiegelkappe, was will man den Leuten sonst berechnen? Das ist ja arschteuer, wenn du dich nur für eine Kappe in die Kabine stellt.
Absolut, absolut.
Aber wenn der jetzt eh die Heckklappe und sowas lackieren lässt, gebt ihm das ruhig mit. Ja. Also die meisten sind dann schon fair und machen auch gute Preise. Und ja, könnt ihr euch gleich angewöhnen, wenn ihr Oldtimer habt, viel Gebrauchteile. Also Es ist nicht immer alles Neuteilekauf.
Das stimmt, also das stimmt.
Ich glaube, das ist auch eine krasse Umstellung, wenn man von neuen Autos kommt, Gebrauchteile. Also der beste Freund von euch ist, abgesehen davon, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen guten Teilekatalog zu haben, was Gold wert ist, also wie bei BMW, bei VW gibt es sowas ja sicherlich auch. Aber eBay Kleinanzeigen ist euer bester Händler.
Absolut, 100%, ja. Und ich muss sagen, das wäre der letzte und alles entscheidende Tipp auch von mir gewesen. Leute, nicht verzweifeln, wenn ihr jetzt keinen guten Teilekatalog vielleicht für euren, das ist ja auch das, was viele abschreckt. Ich muss auch sagen, ich weiß, dass beim Stief, beim Audi zum Beispiel Reverse Engineering ist. Beim Stief muss das Teil erstmal ausbauen.
Beim Audi. Aber Audi ist auch ganz schlimm mit Ersatzteilen. Also das finde ich wirklich nicht gut. Ich finde auch VAG da generell nicht so gut.
Ja, die sind
am einfachsten habt ihr das sicherlich mit Mercedes. Habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht. Wahnsinnig auch, die sind wirklich auch die Teile Leute bei den Händlern, auch wenn sie nicht alles haben, aber die versuchen euch so gut wie möglich weiterzuhelfen, geben euch Teilenummern. Ja. Und manchmal kriegt man ja auch über die Originalteilenummer auch einfach Zubehörteile.
Ja,
es gibt ja so viele Gleichteile, ist ja nicht so, dass eine Wasserpumpe nur in dem ein Auto drin ist. Ne?
Richtig, richtig. Ach, kleiner Tipp von mir auch an alle E36-Fahrer der Welt da draußen. Solltet ihr noch eine Kunststoffwasserpumpe haben oder kauft ein Auto mit diesen
sofort
austauschen gegen eine mit Metall. Das ist für mich das Standard E36-Service-Paket. Ne? Öl, Zündkerzen, Kühlmittel und die Wasserpumpe. Weil wenn ich Kühlmittel rausmache, dann habe ich eh die Wasserpumpe draußen, dann kannst du eh neu entlüften und dann ist das gut. Also ganz wichtig, weil wenn euch die Wasserpumpe ausgeht bei einem BMW, dann ist nicht so gut meistens. Sehr schnell nicht so gut. Und dann ist halt immer wieder bei einem ganz neuen Motor kaufen. Ah, eklig. Mhm. Gut, Martin, danke dir für diese Tipps und Tricks und hast du noch ein Schlusswort? Nee, ne? Das war der letzte Tipp so.
Ich wünsche euch einfach schöne Weihnachten, frohes Fest, genießt die Zeit mit euren Liebsten und einen guten Rutsch.
Ja, stimmt. Wünsche ich euch auch. Danke, Martin. Und wir sehen uns im nächsten Jahr auf jeden Fall live wieder, denke ich mal, Martin, oder?
Jo.
Macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.